Ja, ich möchte noch mal kurz beten. Vater im Himmel, bitte, rede zu uns, hilf uns, dein Wort zu verstehen und anzunehmen. Amen. Wer ist eigentlich hier alles für Corona? Kann vielleicht strecken. Ja, Karin, das war knapp. Da, du hast gestreckt. Okay, wer ist gegen Corona? Man könnte sagen, wir sind uns alle einig. Wir sind alle gegen Corona. Also Corona einigt die Menschen. Wenn es so einfach wäre. Ne? Tatsächlich ist es so, dass Corona uns ziemlich spaltet häufig. Woran liegt das? Wir sind uns einig, dass wir alle Corona nicht mögen, dass es anstrengend ist, aber die Auswirkungen sind im Einzelfall sehr unterschiedlich. Ich denke an die Schwester von der Intensivstation, die ich gesehen habe, die mir erklärt hat, dass sie in Frührente geht. Die zweite Welle war ihr einfach zu viel. Das war so anstrengend, hat sie so mitgenommen. Die war fix und fertig, geht früh in Rente. Eigentlich kann sie sich's nicht leisten, aber es geht nicht anders. Und die wünscht sich vielleicht, dass die Politik einfach schneller handeln würde, damit es nicht so schlimm kommt. Man kann aber auch sich mit dem Gastronom unterhalten, der vielleicht sein Geschäft komplett aufgeben muss. Er wird sich wünschen, dass man nicht immer so hektisch alles zumacht. Es gibt ältere Menschen, die einsam sind, abgeschottet und sich fragen, was das soll. Ist das Leben überhaupt so lebenswert? So ist es, dass jeder in seiner eigenen Situation ganz eigene Belastungen hat, ganz andere eigene Herausforderungen. Und dann kommt es dazu, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ja, was wären denn am besten? Wie soll man damit umgehen? Und man merkt in der Gesellschaft, dass es viele Meinungen gibt. Und manche sehr lautstark vertreten werden. Manche machen sich einfach so ihre Gedanken für sich. Aber man kann nicht behaupten, dass Corona die Gesellschaft irgendwie vereint hat oder geeinigt hat. Da haben wir es besser. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben unser Rückzugsort, wo dieser ganze Stress und das ganze Chaos und die ganze Spalterei uns nicht anrühren kann. Ne? Wir haben die Gemeinde. Hier ist doch alles schön. Hier sind wir uns einig. Schön wär's. Ich denke, auch das haben wir alle schon erfahren. Dass Christen sehr unterschiedliche Meinungen haben, ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Nur weil wir Christen sind, bedeutet nicht, dass wir uns einig sind bezüglich Corona. Es geht teilweise durch Familien durch. Ich denke, wir kennen alle Gemeinden, die vielleicht sich gespalten haben sogar oder zerbröselt sind. Auf der einen Seite sind die Leute, die haben Angst und es ist nicht vorsichtig genug, wir kommen lieber nicht. Auf der anderen Seite sind es die Leute, die sagen, das ist doch alles übertrieben, wo ist Gottvertrauen? Also wenn das die Haltung ist, dann komme ich nicht. Und wer bleibt übrig? Es ist schwierig, damit umzugehen. Ich möchte heute Morgen mit uns darüber nachdenken, wie wir Einheit in Christus bewahren können, trotz Corona. Ich denke, das muss doch irgendwie möglich sein. Und ich glaube, dass uns das Neue Testament auch einiges sagt, wie das möglich ist. Es gibt vier Dinge, die ich gefunden habe, die uns helfen können, um Einheit zu bewahren, trotz Corona. Das erste ist, wir müssen uns daran erinnern, worauf unsere Einheit gründet. Was einigt uns eigentlich? Der erste Korintherbrief ist interessant, weil es genau dieses Problem der Spaltungen und Parteiungen gab. Wir können da in den ersten vier Kapiteln davon lesen. Und das zeigt uns, worauf die Einheit nicht gründet. Die Einheit gründet nicht auf Menschen, auf Leiter. auf besonders begabte Redner. In Korinth war es so, die einen sagten, ich folge Paulus, die anderen sagten, ich finde Apollos gut, ein anderer sagt, ich folge Petrus. Alles sicher geistliche Männer, die Gott gedient haben. Aber Paulus sagt, das darf niemals so sein, dass in der Gemeinde es Parteiungen gibt, weil es so Fernblöcke gibt. Und dass man sich dann diese Leiter gegeneinander ausspielt, das darf niemals sein, sagt Paulus. Er sagt in Kapitel 3, 21, so rühme sich niemand in Bezug auf Menschen. In 3, 5 sagt er, Gottes Mitarbeiter sind wir. Wir sind alle samt Mitarbeiter, wir helfen nur aus, aber letztendlich gehört alles Gott. Christus ist der Grund für die Einheit, nicht irgendwelche menschlichen Führer. Wir dürfen niemals zu dem Punkt kommen, wo wir anfangen zu sagen, ja, der oder der hat das gesagt und deswegen gehe ich in die Richtung. Auch heutzutage kann das passieren. Auch heutzutage gibt es gute Lehrer. Und die auch besondere Gaben haben und dadurch eine breitere Zuhörerschaft erreichen können. John MacArthur vielleicht oder Wolfgang Nestvogel finden viele gut. Olaf Latzel, es gibt ganz verschiedene Leute, ja. Aber wir dürfen niemals zu dem Punkt kommen, wo wir anfangen zu sagen, ich mache das und das, weil Bruder X oder Bruder Y das gesagt hat. Der einzige Grund zuzuhören ist, wenn Bruder X oder Y uns hilft, die Bibel zu verstehen, zu sagen, was Gott will. Wenn er uns dabei hilft, dann ist es okay. Dann können wir sagen, ja, ich möchte dies oder jenes tun, nicht weil Bruder X das gesagt hat, sondern weil die Bibel das sagt. Und die Auslegung von Bruder X, Y hat mir geholfen, das zu verstehen. Dann ist es ja völlig okay. Wir dürfen niemals zu dem Punkt kommen, wo wir anfangen, uns auf irgendwelche Menschen zu fixieren. Aber genau das passiert sehr schnell und sehr leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe das immer wieder. Manchmal in Gesprächen. Ja, kennst du den und den? Kennst du den und den? Hast du den gehört? Und irgendwo nach der 10. Person denke ich mir, ja, aber na und? Ist das alles, worüber wir reden können? Nein. Sag mir, was in der Bibel steht. Sag mir, was Christus dir bedeutet. Und wenn du Bruder X oder Y dafür zitierst, meinetwegen gerne. Aber ich interessiere mich für diese Leute nicht. Warum? Warum können diese Menschen niemals, es geht doch, oder? In der Welt funktioniert es doch auch. In der Welt gibt es doch menschliche Führer und es gibt Einheit unter den Nachfolgern. Warum soll das in der Gemeinde nicht gehen? Das geht nicht, sagt Paulus in 1, Vers 13 und 18, weil Christus für uns gekreuzigt wurde. Nicht Paulus, nicht Apollos und nicht Petrus. Christus ist für uns gekreuzigt worden. Er ist uns geworden Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn wir uns schon über irgendwas rühmen, uns mit irgendjemand identifizieren, dann mit Christus bitte. Denn der ist für uns gestorben und ist uns alles geworden, was wir brauchen für unser Heil. Und so gut es ist, dass wir gute, begabte Ausleger haben oder Führer, Leiter in der Gemeinde, so folgen wir niemals diesen Leuten einfach um ihrer selbst willen. Und wir sind immer dazu angehalten zu prüfen, ob was sie sagen überhaupt stimmt. Wir haben das in der Apostelgeschichte sehr schön beschrieben, wie die Gemeinde in Beröa eine edle Gesinnung hatte. Was war edel? Die haben den Paulus hinterfragt. Der ist gekommen und hat gepredigt über Christus und die haben das hinterfragt. Die haben selbst die Schriften studiert, um zu prüfen, stimmt das überhaupt, was er sagt. Und Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat, findet das überhaupt nicht negativ. Obwohl der große Paulus, der Apostel, der hat doch was zu sagen, dem muss man doch glauben, oder? Nicht, wenn es mit der Schrift nicht übereinstimmt. Die Schrift ist die letzte Autorität und jeder geistliche Leiter hat nur so viel Autorität, wie er aus der Schrift sich gegründet hat. Das gilt auch für diese Predigt. Prüft alles. Vielleicht sage ich irgendwas, was einfach nicht ganz stimmt. Ja, dann kommt später auf mich zu und sagt, ja, das passt nicht ganz. Es ist wichtig, wenn wir uns überhaupt finden wollen und Einheit finden wollen in Krisen, in schwierigen Zeiten, dann müssen wir wissen, worauf unsere Einheit gegründet ist und das ist allein Christus und allein aufgrund der Offenbarung in der Schrift. Aber das ist nicht alles, was Paulus sagt, zur Einheit nicht taugt. Auch äußere Formen taugen nicht. In Römer 14 oder in 1. Korinther 8 und 10 lesen wir von Streitigkeiten in der Gemeinde, Uneinigkeit aufgrund von bestimmtem Essen und bestimmten Feiertagen. Äußerlichkeiten, Feiertage, wie man sich kleidet, wie man singt, auch ob man steht oder nicht steht, das sind alles Dinge, die taugen nicht, um Einheit in Christus zu machen. Wie gesagt, bei Paulus finden wir in Römer 14 gerade diese zwei Punkte, diese Feiertage und Götzenopferfleisch. Und Paulus geht nicht hin und sagt, ja, mach doch zwei Gruppen. Mach doch eine Gruppe, für die Götzenopferfleisch essen wollen und eine Gruppe, für die es nicht wollen. Ist doch das Einfachste. Ist die eleganteste Lösung. Kein Streit mehr, kein Stress. Genau das passiert aber nicht. Genau dagegen kämpft er. Und sagt, nein, beide Seiten müssen aufeinander zugehen, einander ertragen, um Einheit zu bewahren. Und das findet man im gesamten Neuen Testament. Man kann die Apostelgeschichte durchlesen, diese Spannungen zwischen Juden und Heiden, man kann den Galaterbrief anschauen, egal wo man guckt. Paulus ringt und die anderen Apostel, die ringen um die Einheit. Ja, wir sind unterschiedlich, aber das ist kein Problem, sondern Gott mutet uns das zu, damit wir reifen. Die Gemeinde muss der Ort sein, wo jeder kommen darf. Egal ob Jude oder Heide, Mann oder Frau, alt oder jung, Sklave oder frei, geimpft oder nicht geimpft. Warum eigentlich? Warum ist das so wichtig? 14,3 sagt es uns, weil Gott den Bruder aufgenommen hat. Ich bestimme nicht, wer zu diesem Club dazugehört. Das bestimmt der Chef. Und wenn Gott den Bruder aufgenommen hat, dann gehört er dazu. Damit muss ich leben. Wir leben nicht uns selbst, sagt er in Vers 8, sondern dem Herrn. Unsere Einheit liegt nicht in Menschen, die wir toll finden. Unsere Einheit liegt nicht in ähnlichen Ansichten über Äußerlichkeiten, ähnlichem Verhalten. Unsere Einheit kann nur in Christus begründet sein. Okay, wir wissen, worauf unsere Einheit nicht gründet. Wir wissen, worauf unsere Einheit gründet. Aber diese Spannungen, diese unterschiedlichen Meinungen und Ansichten, die sind ja immer noch da. Was wollen wir tun? Sie einfach ignorieren? So tun, als ob sie nicht da sind? Das hilft auch nicht. Das bringt uns auch nicht weiter. Aber Paulus gibt uns noch einen Tipp, was wir tun können. Wir können auf unsere eigene Haltung achten. In Römer 14 spricht er davon, dass man zum Beispiel den anderen nicht verachten soll. Was heißt verachten? Das heißt, sich selbst überheben. Und zu denken, der andere ist wohl nicht ganz gescheit oder vielleicht nicht geistlich. Und wir alle neigen dazu, den anderen ein Stück weit abzustempeln. Wir sind schnell dabei, wenn wir etwas beobachten, ein Verhalten, was wir nicht verstehen, wir sind schnell dabei zu denken, puh, das ist ja gruselig. Und sowas würde ich niemals tun. Menschen abstempeln oder in eine Schublade stecken, abschreiben. Das passiert uns allen schnell. Und das ist eigentlich nie schön. Keiner von uns mag es, wenn man uns verachtet. Ich habe einen Vortrag von einem Bruder gehört, der sich darüber beklagt hat, dass er als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wird, nach seinem Empfinden nur, weil er halt die Regierung kritisch hinterfragt. Da dachte ich, ja, du hast recht, das ist schnell passiert. Witzigerweise ist der gleiche Bruder, der wiederum andere Leute vorgeworfen hat, dass sie Kadavergehorsam praktizieren, weil sie die Hygienemaßnahmen umgesetzt haben. Dachte ich, interessant. Aber genau so sind wir. Stempel mich bloß nicht ab, schieb mich nicht in eine Schublade, aber ich schieb dich in eine Schublade. Völlig inkonsequent. Wir sind alle so. Und Paulus sagt, wir alle miteinander, wir müssen alle aufpassen, dass wir einander nicht verachten. Sonst kann es niemals Einheit geben. Wenn unser Herz, unsere Haltung nicht stimmt, kann es keine Einheit geben. Was unheimlich hilfreich ist, ist, wenn wir die Motivation und die Absichten des anderen verstehen. Ist es häufig so, dass wir ein Verhalten beobachten und wir denken, oh, ja, das ist ja ungeistlich. Warum? Weil wir von uns und unserem Verständnis ausgehen und was das bedeutet, was der gerade macht. Ist ja so, wenn ich das so machen würde, ja, meine Haltung wäre so und so und das ist vielleicht ungeistlich. Aber ich weiß doch nicht, was in seinem Herzen ist. Ich weiß nicht, was seine Motive sind. Ich weiß nicht, warum er so handelt. Es könnte sein, dass er sogar andere Absichten hat, als ich meine. Und vielleicht ist er gar nicht so ungeistlich. Vielleicht ist er gar nicht so dumm, wie ich denke. Sondern denkt halt anders. Wie können wir da weiterkommen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Das miteinander reden. Und zu fragen. Erzähl mir mal, warum machst du das so und so? Wie geht's dir? Oder wie denkst du darüber? Nur Gott kennt das Herz. Und da wir nicht Gott sind, sehen wir nicht das Herz des anderen. Und die einzige Möglichkeit, da weiterzukommen, ist, mit dem anderen zu reden. Der ist der Einzige, der uns das erklären kann. Aber wir müssen reden und wir müssen auch glauben, was er sagt. Es gibt eine wunderschöne Geschichte im Alten Testament, die zeigt, wie sowas funktionieren kann und wie man Einheit finden kann, trotz Spannungen. Kennt ihr die Geschichte in Josua 22 von den Ossis und den Bessis? Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Das Volk Israel hat das Land eingenommen. Ja? Und auf der rechten Seite vom Jordan sind die Ossis, 2,5 Stämme. Und auf der linken Seite, im Westen, die anderen. Und die Ossis sind in ihrem Land zurückgekommen, nachdem sie ihren Geschwistern geholfen haben, das Land einzunehmen. Und da ist ihnen aufgefallen, wir haben möglicherweise ein Problem. Zwischen uns ist ein Fluss, der Jordan. Das ist ein großer Fluss. Man kann ihn nicht immer auch überqueren. Das heißt, da ist eine Trennung. Und das Problem ist, dass die Stiftshütte auf der anderen Seite ist. Da findet der Gottesdienst statt. Wir sind aber Volk Gottes. Wir wollen zu Jahwe dazugehören. Und die haben sich gedacht, ich weiß nicht, ob unsere Brüder auf der anderen Seite uns irgendwann vergessen. Und vielleicht sogar irgendwann sagen, ihr gehört nicht zu uns. Also was passiert hier? Die Ossis überlegen sich, was die Motive von den Wessis mal sein könnten. Und als Schutz dagegen bauen sie ein Altar. Und sie sagen, dieser Altar soll uns daran erinnern, wir sind ein Volk, wir gehören zusammen. So, das spricht sich dann rum, die Wessis erfahren das. Und was denken sie, was gerade passiert? Die sehen den Altar und sie denken, meine Güte, was ist denn da los? Was machen die Ossis? Ist das eine Konkurrenz? Wollen die jetzt auf einmal den Gottesdienst auf ihrer Seite betreiben? Das geht doch gar nicht. Die Stiftshütte ist doch hier bei uns. Das ist ja eine geistliche Gefahr. Das ist der große Abfall vom Gott, vom lebendigen Gott, der uns hier aus Ägypten befreit hat und hergebracht hat. Und die wollen jetzt am Anfang unserer nationalen Geschichte schon so eine Torheit begehen. Das geht nicht. Und die trommeln tatsächlich die ganze Armee wieder zusammen. Und sie sagen, Leute, so schrecklich es ist, aber wir müssen gegen unsere Brüder kämpfen, damit der Abfall von Gott sich nicht ausbreitet. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Haben die Ossis sich natürlich ziemlich erschrocken, als sie das gesehen haben. Und was ist passiert? Die sind zusammengekommen, die haben geredet. Und es ist wunderschön. Die Ossis sagen, Leute, nein, halt. Vor Gott, wir schwören, das war nicht unsere Absicht. Das ist nicht, was wir machen wollen. Wir wollten nur eine Erinnerung für uns beide, dass wir zusammengehören. Und da haben die Wessis gesagt, ach so. Na ja, gut, dann müssen wir uns nicht umbringen gegenseitig. Nee, das ist ja okay. Und es steht, dass alle sich gefreut haben, dass der Herr so gnädig gewesen ist. Und das ist so. Der Herr war gnädig. Ein Bürgerkrieg wäre überhaupt nicht nötig gewesen. War überhaupt nicht begründet. Und doch waren sie knapp davor, sich gegenseitig umzumetzeln. Die Absichten. Was bedeutet ein Altar? Ja, es kommt drauf an. Was meinst du mit Altar? Ja, für mich ist es ein Erinnerungszeichen. Und für den anderen ist es ein Ort, wo man opfert. Ja, okay. Es ist ein Unterschied. Aber das haben sie nur aus dem Weg schaffen können, weil sie miteinander gesprochen haben und bereit waren, dem anderen zu glauben. Erster Korinther 13 sagt uns, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Ich glaube, genau das ist auch damit gemeint. Trauen wir unseren Geschwistern auch gute Motive zu? Da, wo sie sich anders verhalten, als wir vielleicht erwarten oder für normal empfinden. Und so ist es mit Corona, denke ich. Corona und Gemeinde oder Christen, Hygienemaßnahmen, Vorschriften, die der Staat macht, soll man die umsetzen? Ist es ein unerlaubter Eingriff des Staates in Gottes Haushalt? Welche Motive stecken dahinter? Ja, haben wir Angst vor dem Staat? Lieben wir den Staat mehr als Gott, wenn wir das umsetzen? Das ist eine Frage der Motive. Oder es ist umgekehrt, dass man dem Herrn dient und gehorsam ist, der gesagt hat, wir sollen uns dem Staat unterordnen. Auch das ist eine Motivation. Beide können für sich beanspruchen, wir wollen dem Herrn dienen. Und so ist es mit allen konkreten Dingen, die wir tun. Was bedeutet eine Maske? Was bedeutet ein Schnelltest? Was bedeutet Abstand? Wir können nicht nur von uns ausgehen und was es für mich bedeutet. Wir müssen fragen, was bedeutet es für dich? Nur dann haben wir eine Chance auf Einheit. Bei allen Unterschieden. Wir folgen keinen Menschen. Auch Äußerlichkeiten können uns keine Einheit geben. Nur Christus. Christus ist unser Fundament und unsere Einheit. Und unsere Haltung muss demütig sein, wenn es Unterschiede gibt. Wir dürfen einander nicht verachten. Wir müssen fragen und verstehen, was die Motive sind. Aber auch das hat nicht alle Spannungen beseitigt. Es gibt immer noch unterschiedliche Meinungen. Und jetzt sollen wir es dann einfach lassen und vielleicht einfach nicht mehr drüber reden. Jeder darf einfach seine Meinung haben, wir lassen jeden stehen. Ist auch nicht praktikabel. Das führt uns auch nicht wirklich weiter. Paulus hat auch nicht so gehandelt übrigens. Ich finde es hochinteressant, wenn wir sehen, wie Paulus darum ringt, dass jeder den anderen in seinen Motiven stehen lässt und annimmt. Aber das bedeutet nicht, dass Paulus aufhört, auf der Sachebene über Wahrheit und Tatsachen zu sprechen. Was wir brauchen, sind auch sachliche Diskussionen. Es geht auch um richtig und falsch manchmal. Nicht jede Frage ist beliebig beantwortbar. Paulus selbst nimmt hier zum Beispiel den im Gewissen Schwachen an und verzichtet auf Götzenopferfleisch. Aber er nimmt sich auch die Zeit und erklärt ihm, warum seine Haltung falsch ist. Er lässt ihn nicht da stehen. Er will ihn zur Reife der Erkenntnis führen. Sonst hätte er sich diesen Brief sparen können. Aber man merkt in den Briefen, wie er immer wieder ringt. Er fängt an zu denken. Es geht darum, die Erkenntnis zu mehren. Wir müssen wachsen. Wir müssen erwachsen werden, auch im Denken. Wir müssen verstehen, was ist denn richtig und falsch? Und deswegen sagt er dem mit dem schwachen Gewissen, schau mal hin, die ganze Schöpfung gehört Gott. Alles kann mit Dank angenommen werden. Er erklärt ihm, damit seine theologische, seine geistliche Erkenntnis wachsen kann, wie die Dinge wirklich sind. Er ringt darum. Auch das brauchen wir, müssen wir lernen in der Gemeinde. Dass wir nicht irgendwie nur den geringsten gemeinsamen Nenner suchen, sondern auch uns gegenseitig herausfordern, weiterzugehen. Mehr Erkenntnis anzueignen, zu verstehen, was Gott will. Es gibt einen schönen Vers in Sprüche 19, Vers 2. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Du kannst eifrig sein, aber wenn du keinen Plan hast und in die falsche Richtung rennst, dann bringt es nichts. Du kommst nicht ans Ziel. Wir brauchen Eifer, ja. Aber wir brauchen Erkenntnis. Wir müssen auf der Sachebene sprechen, miteinander diskutieren können. Und das ist ein Dienst, den wir aneinander üben können, ein wertvoller Dienst. Sprüche 18, 17 sagt, im Recht scheint, wer seine Streitsache als Erster auftritt, bis sein Nächster kommt und ihn ausforscht. Und das ist doch so. Der Erste kommt und sagt, ja, so und so ist es. Und alle denken, ja, stimmt, ja, muss wohl schon so sein. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber hast du bedacht? A, B, C, D, 4 Punkte. Ah, ja, stimmt. Eigentlich ist es gar nicht so. Und das ist nichts Schlimmes, das ist gut so. Das ist ein Segen. Vier Augen sehen mehr als zwei. Auch geistlich in der Gemeinde, dafür gibt es uns, dass wir alle zusammen die Augen aufreißen und mal mitdenken und zusammen überlegen, was ist denn die Wahrheit, was will Gott? So bietet uns Corona auch eine große Chance zu wachsen in unserer Erkenntnis. Es wirft ganz spannende Fragen auf. Zum Beispiel, ja, wie ist denn das Verhältnis zwischen Christ und Staat? Das ist eine Frage, die mich nicht so interessiert hat. Viele Jahre. Bis auf einmal dann eine Corona-Verordnung erlassen wurde. Und auf einmal mussten wir überlegen, ja, was machen wir nun damit? Das haben wir noch nie erlebt. Dass der Staat jetzt irgendwie da mitmischt. Darf er das? Und dann fängt man an, die Bibel zu studieren und zu gucken. Und dann führt man Gespräche. Wie siehst du das? Welche Stellen kennst du? Und man tauscht aus. Und das ist nur gut, wenn wir offen sind und lernbereit sind und lernen wollen. Wenn es darum geht, nur Recht zu haben, dann kannst du dir das natürlich sparen. Ich glaube, wir kennen das auch alle. Es gibt nutzlose Gespräche, Streitgespräche, die eigentlich nirgends hinführen. Aber das ist jammerschade. Denn eigentlich können wir voneinander lernen. Sachliche Diskussionen, rausfinden, was die Bibel sagt, was meint das Neue Testament, wie geht man mit Krankheit um im Neuen Testament, was sagt die Bibel wirklich über die Zusammenkünfte, wie häufig, in welcher Form, in welchem Abstand. Es ist gut, dann zusammen die Bibel zu studieren und sich da gegenseitig zu schärfen. Sachliche Diskussionen sind nötig und man darf auch über Corona selbst sachlich diskutieren. Das ist etwas, was uns helfen kann. Ich habe die und die Studie gelesen. So und so schätze ich das ein. Der andere sagt, ja, aber da gibt es auch diese Studie und man muss auch das bedenken. Es ist ein komplexes Thema. Aber es schadet uns nichts, wenn wir dazu lernen. Und das kann tatsächlich helfen, dass wir Einheit bewahren. Wenn wir uns auch auf der Sachebene austauschen, gegenseitig schärfen und manchen Irrtum und Falschaussage vielleicht aus dem Weg räumen können, das hilft, das entspannt ungemein. Und der vierte Punkt, den ich bei Paulus hier sehe, ist, dass wir Glaubensfreiheit nutzen, um dem anderen zu dienen. Es klingt paradox, aber man kann sich von der Freiheit versklaven lassen. Man kann so auf Freiheit pochen, dass man das zum höchsten Wert macht. Egal was passiert, unter allen Umständen, ich bestehe darauf, immer meine Freiheit zu wahren. Und dabei wird man von der Freiheit versklavt. Hat es gar nicht gemerkt. Und genau das findet man bei Paulus nicht. Es gibt keinen freieren Menschen als Paulus. Es ist Wahnsinn, wie er zwischen den Kulturen leben konnte. Er hat sich niemals von seiner Freiheit versklaven lassen, sondern er hat immer gefragt, was ist nützlich? Nicht für mich, sondern für die Geschwister. Das hat ihn geleitet, das war sein Hauptinteresse. Freiheit, Glaubensfreiheit, ja, wir haben Glaubensfreiheit, aber wozu? Um den Bruder oder der Schwester zu dienen. Das ist schon wirklich beeindruckend und vorbildlich, wie Paulus das so gemacht hat. Das ist eine Herausforderung auch für uns, egal was noch kommt mit Corona. Wir haben unsere Meinung, unsere Haltung, unsere Freiheit. Aber Aber sind wir bereit, darauf zu verzichten, um Gemeinde zu bauen, um dem anderen zu dienen? Was denkst du heute Morgen über, keine Ahnung, Maske oder Abstand? Eigentlich ist es völlig egal. Es interessiert niemand, was du denkst. Gott will wissen, weißt du, was die anderen denken? Hast du dich in ihre Lage versetzt? Weißt du, wie dein Verhalten dem anderen hilft oder stört? Das ist, was er heute Morgen fragt. Christus hat es vorgelebt. Römer 15, ab Vers 8. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Das Gesetz, wozu ist das Gesetz? Das Gesetz soll das Leben zwischen Gott und Israel regeln. Ja? Das ist ja zeigen, wie man mit Gott lebt und den Weg zu Gott, über die Stiftshütte, die Opfer und so weiter. Das Gesetz hilft den Menschen, zu Gott zu kommen. Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, des Gesetzes. Das hat er überhaupt nicht nötig. Er kommt ja aus der Gegenwart Gottes. Er ist ja Gott. Er ist Herr des Sabbats. Er braucht das Gesetz nicht. Ja, warum hält er dann das Gesetz? Um unsretwegen. Erstmal um dem Juden ein Jude zu werden, ein Mensch zu werden. Um das Gesetz dann auch zu erfüllen. Er dient der Beschneidung, um das Gesetz zu erfüllen und dann Vers 9, damit auch die Nationen Gott verherrlichen möchten. Warum ist Christus gekommen? Er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen, zu retten. Und um das zu tun zu können, hat er sich dem Gesetz untergeordnet und hat das Gesetz gehalten. Auch wir haben Freiheiten im Umgang mit Corona, ist keine Frage. Jeder von uns steht vor Gott alleine mit seinem Gewissen letztendlich. Und der eine hat ein weites Gewissen, der andere weniger weites. Aber wir alle müssen uns einfach fragen, wen interessiert es? Was denkt eigentlich mein Bruder oder meine Schwester? Wie kann ich mich so verhalten, dass es für die Gemeinde am zuträglichsten ist, dass die meisten am meisten Unterstützung bekommen und Hilfe, um dem Herrn zu folgen? Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, weder in Korinth noch in Rom. Ich würde das so gern manchmal wissen. Schade, dass es nicht so ein Brief, so 10 Jahre später. Was haben die wohl gemacht? Was denkt ihr? Ich meine, das war eine konkrete Frage, ne? Mit Götzenopferfleisch. Haben sie dann Götzenopferfleisch für alle gemacht? Haben sie Götzenopferfleisch für keinen gemacht? Oder haben sie 2 Tische gedeckt? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie auch dran zugrunde gegangen. Vielleicht haben sie sich geteilt. Könnte auch sein. Aber ich bin mir sicher, dass egal wie und wo das letztendlich hingeführt hat, was Paulus wichtig war, ist, dass die Einheit in Christus bewahrt bleibt. Es gab in den letzten 1,5 Jahren schon einiges für uns zu ertragen miteinander mit Corona. Auch durchaus schmerzhafte Auseinandersetzungen, Verletzungen. Ich bin dankbar für alle, die in dieser Zeit für die anderen mitgedacht haben und gefragt haben, was kann ich tun, damit es dem anderen leichter ist, in der Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, dass es nicht umsonst ist. Egal, was kommt, ich bin mir sicher, dass wenn wir so handeln, um dem Herrn zu gefallen, dass es zum Segen wird. Denn Gott liebt es, wenn seine Kinder sich umeinander sorgen. Und letztendlich ist seine Meinung das Wichtigste. Bis jetzt die ganzen Fragen und alles, was wir besprochen haben, war doch das meiste so aus unserer Perspektive. Wir machen uns Gedanken und überlegen und gucken und machen. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass die entscheidende Perspektive die Perspektive Gottes ist. Entscheidend ist, was er über diese ganze Situation denkt. Paulus erinnert auch die Römer dran in Vers 11. Der Herr wird wiederkommen. Heute ist der erste Advent und wir warten auf den nächsten Advent. Er wird wiederkommen. Und dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und ich bete, dass wenn wir vor dem Herrn stehen und er uns beurteilt und fragt, wie habt ihr die Corona-Zeit verbracht? Ich hoffe und bete, dass er zufrieden ist, dass er seine Freude an uns hat, dass wir für Einheit gearbeitet haben, soweit es uns möglich ist, zu seiner Ehre und damit sein Lob groß wird. Amen. Ja, Herr, schenk uns Demut, hilf uns, den anderen nicht zu verachten, dem anderen auch gute Motive zuzutrauen. Aber hilf uns auch, sachlich in Erkenntnis von Wahrheit weiterzukommen, zu wachsen. Dass wir, wenn wir miteinander reden, uns gegenseitig schärfen, dass wir Falschaussagen und Irrtümer loslassen, fallen lassen können, unbelastet weiter zusammengehen können auf Entdeckungsreise deiner Wahrheit. Bete für uns als Gemeinde, Herr, bitte schenk uns eine Zukunft mit dir und in deiner Wahrheit gegründet und in der Liebe getragen. Bis du wiederkommst und dann alles endgültig heil wird und auch Lohn sein wird für Treue. Hilf uns so lang auszuharren und den Weg mit dir zu gehen. Amen.